Er musterte Orpheus mit Wohlgefallen. Offenbar hatte der Natternkopf erkannt, dass ihnen das gleiche Herz in der Brust schlug, geschwärzt von Rachsucht und Eitelkeit, verliebt in die eigene Verschlagenheit und voll Verachtung für die, deren Herzen von anderen Gefühlen regiert wurden. Oh ja, Orpheus wusste, wie es um sein Herz stand, und er fürchtete nur eins, dass die entzündeten Augen auch entdecken würden, was er sogar vor sich selbst verbarg. Den Neid auf die Unschuld der anderen, die Sehnsucht nach einem unbeschmutzten Herzen.
»Was ist mit meinem rottenden Fleisch?«
Der Natternkopf fuhr sich mit den geschwollenen Fingern übers Gesicht.
»Kannst du das auch heilen mit diesem Buch, oder brauche ich dazu weiterhin den Eichelhäher?«
Orpheus zauderte.
»Ah, ich sehe, da bist du dir nicht sicher.«
Der Natternkopf verzog den Mund, die dunklen Echsenaugen fast zerdrückt von seinem Fleisch.
»Du bist klug genug, nichts zu versprechen, was du dann nicht halten kannst. Nun, ich werde auf deine anderen Versprechungen zurückkommen und dir Gelegenheit geben, den Eichelhäher nach dem Buch zu fragen, das dir gestohlen wurde.«
Orpheus neigte den Kopf. »Ich danke euch, euer Gnaden.«
»Oh, es lief bestens, allerbestens.
Hoheit!« Der Hänfling hastete die Thronstufen hinunter. Seine Stimme glich tatsächlich der einer Ente, und Orpheus malte sich aus, wie statt eines Wildschweins oder seines fabelhaften Einhorns der Hänfling als Jagdbeute durch die Gassen von Ombra getragen wurde, die silberbestäubte Perücke voll Blut und Staub. Gemessen an dem Einhorn würde er allerdings ein überaus jämmerlicher Anblick sein. Orpheus wechselte einen raschen Blick mit dem natternden Kopf, und für einen Moment schien es ihm, als sähen sie dasselbe Bild. »Ihr solltet jetzt ausruhen«, sagte der Hänfling mit deutlich übertriebener Fürsorglichkeit. »Es war eine lange Reise, und eine weitere liegt vor euch.«
»Ausruhen? Wie soll ich ausruhen, nachdem du und der Pfeifer den Mann habt entkommen lassen, der mich in ein Stück faulendes Fleisch verwandelt hat? Meine Haut steht in Flammen! Meine Knochen sind aus Eis! Meine Augen stechen, als stieße mir jeder Lichtstrahl eine Nadel hinein! Ich werde erst ausruhen, wenn das verfluchte Buch mich nicht länger vergiftet und der, der es gebunden hat, tot ist. Jede Nacht male ich es mir aus, Schwager. Frag deine Schwester. Jede Nacht gehe ich schlaflos auf und ab und male mir aus, wie er jammert und schreit und mich um einen schnellen Tod anfleht. Aber ich werde ihm so viele Qualen bereiten, wie das mörderische Buch Seiten hat. Er wird es öfter verfluchen als ich und schon sehr bald begreifen, dass der Rock meiner Tochter kein wirksamer Schutz vor dem Natternkopf ist.«
Wieder schüttelte ihn ein röchelnder Husten. Und für einen Augenblick klammerten sich die aufgequollenen Hände an Orpheus' Arm. Ihr Fleisch war bleich wie das Fleisch eines toten Fisches. Es riecht auch ähnlich, dachte Orpheus, und doch ist er immer noch der Herr der Geschichte. »Großvater!« Der Junge tauchte so plötzlich aus der Dunkelheit auf, als hätte er die ganze Zeit in den Schatten gestanden. Bücher stapelten sich auf seinen kurzen Armen.
»Jacopo!«
Der Natternkopf drehte sich so abrupt um, dass sein Enkel wie angewurzelt stehen blieb.
»Wie oft muss dir gesagt werden, dass auch ein Prinz nicht unangemeldet in den Thronsaal spaziert?«
»Ich war eher da als ihr!«
Jacopo hob das Kinn und presste die Bücher gegen die Brust, als könnten sie ihn vor dem Zorn seines Großvaters schützen.
»Ich lese oft hier, dort, hinter der Statue meines Ur-Ur-Urgroßvaters.«
Er wies auf die Statue eines sehr dicken Mannes, die zwischen den Säulen stand.
In der Dunkelheit?
Man sieht die Bilder, die die Worte einem in den Kopf malen, besser in der Dunkelheit. Außerdem hat der Rußvogel mir das hier gegeben.
Er streckte die Hand aus und hielt seinem Großvater ein paar Feuerhölzer hin. Der Natternkopf runzelte die Stirn und beugte sich zu seinem Enkel hinunter.
»Solange ich hier bin, liest du nicht im Thronsaal. Du steckst nicht einmal den Kopf durch die Tür. Du bleibst in deiner Kammer, oder ich lasse dich wie Tullio zu den Hunden sperren. Verstanden? Beim Wappen meines Hauses, du siehst deinem Vater immer ähnlicher. Kannst du dir nicht wenigstens die Haare schneiden?«